attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Montag, der erste Montag nach der Tennissaison 2024. Jetzt könnte man sagen, es ist wirklich alles vorbei und ist es eigentlich auch, wäre dann nicht diese komische Veranstaltung für die U21-Spieler, die aber in diesem Jahr erst Mitte Dezember stattfindet in Saudi-Arabien. Das heißt, wir können jetzt einen Schlussstrich ziehen, nicht nur hinter die Davis Cup-Woche, sondern auch jetzt endgültig unter die Karriere von Rafael Nadal. Am vergangenen Dienstag ist sie zu Ende gegangen. Und wir tun dies zum einen mit Oliver Fasnacht. Servus, Oliver.
Hallo, grüß euch, ganz grüß dich.
Und mit Andreas Durieux in Wien, den Rafaisti. Federisti hätte ich bei mir gesagt, bei Rafa fällt mir nichts ein. Andi, servus.
Rafologe vielleicht.
Der Rafologe.
Gracias.
Ja, so. Ja, wollen wir vielleicht gleich damit anfangen, an dem Dienstagabend. Es waren nicht alle Menschen einverstanden mit diesem Abschied. Und mit nicht alle Menschen meine ich zum Beispiel, dass der Onkel Toni gesagt hat, so wie es dann gelaufen ist, war das seines Neffens nicht würdig. Carlos Moya hat auch gesagt, schon enttäuschend. Hätte man was anders machen können, müssen. Was waren deine Eindrücke am Dienstagabend, Andi?
Dankeschön, dass ich den Beginn machen darf. Ich gehe natürlich mit beiden, stimme ich überein. Und das ist ein großer Wermutstropfen. Der Fehler lag, so leid es mir tut, bei Rafa selber. Ich habe das auch schon mit Oliver immer wieder gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er noch competitive ist. Und wenn er das weiß oder vielleicht, wenn die Hoffnung größer war als der rationale Gedanke, die Realität betreffend, dann ist es schwer nach hinten losgegangen. Das ist der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Schön wiederum zu sehen, dass ihm Spanien das verziehen hat. Aber der ganze Rahmen, ja, also ich bin der festen Überzeugung, hätte Bautista gut gespielt, dann hätte man vielleicht, gut, das Doppel wäre dann wahrscheinlich nicht mehr ausgetragen worden, aber also ich gegen solche Niederlande dann zu verlieren, das ist dann schon traurig. Ich meine, schön für den Kohlhoff, dessen Karriere auch zu Ende gegangen ist mit dem Doppelerfolg, aber irgendwie ist das alles, andererseits verstehe ich auch, wenn es kein Doppel mehr gegeben hätte, wäre Rafa nicht zum Zug gekommen. Aber das jetzt einmal zu dieser realen Situation, also ja, man hätte das anders lösen müssen und ich finde, Rafa ist da mit seiner Selbsteinschätzung schwer daneben gelegen.
Oliver, hast du auch Eindrücke sammeln können?
Ja klar, ich habe sehr viele Eindrücke sammeln können und ich kann dazu nur sagen, dass der große Fehler liegt vor allen Dingen bei einem, nämlich bei David Ferrer, der, nachdem Rafa ihm mehrfach gesagt hat und klar gesagt hat, du musst mich nicht aufstellen. Wenn du der Meinung bist, dass es für das Sportliche besser ist, dann lass mich bitte raus aus der Aufstellung für dieses Spiel gegen die Niederlande und also aus dem Einzel vor allen Dingen. Und David Ferrer hat, glaube ich, ein Problem gehabt, Freundschaft und Business zu trennen in dem Fall, um es mal hart zu sagen. Hat vielleicht in dem Fall auch gezeigt, dass er eben nicht der große Coach ist, der dann eben auch in so einer Situation cool und richtig agieren kann. Und deswegen sehe ich da, also im ersten Moment ist es mal so, Rafa ist da, das ist kein Fehler. Rafa hat gegen Van der Zandschulp im Übrigen einen guten ersten Satz gespielt. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, hat er überhaupt noch das Zeug für drei mögliche Sätze? Das hätte man eventuell vorher klären können. Und ich finde, durch den Hinweis darauf, du musst mich nicht aufstellen, ist eigentlich von Rafa ganz klar die Message an Ferrer gegangen. So, und dann ist es am Ende eine Frage, stellt er ihn auf oder nicht? Er hat, glaube ich, mit dem Druck ist er nicht klargekommen. Die Entscheidung, was mache ich, wenn ich Rafa draußen lasse, wird kein Doppel gespielt, kommt er überhaupt noch zum Einsatz und so weiter und so weiter. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass die gesamte Zeremonie in einer Weise unwürdig gewesen ist, die auch nicht mit Rafa zu tun hat. Und in dem Fall muss ich ganz klar sagen, also ich habe selten etwas so Liebloses, etwas so Herzloses, im Übrigen auch dieses Video, das eingespielt wurde mit den großen Namen, die dann zum Teil ihm gehuldigt haben, da fand ich, was war auch irgendwie wie so eine abgelesene Nummer. Hat mir auch jegliches Herz gefehlt, auch bei denen, die ihm zu ihm gesprochen haben. Ausnahme vielleicht kann ich sagen, Andy Murray, dem man es wirklich angemerkt hat, dass es eben ein Bedürfnis war, was Nettes zu sagen. Fand auch Djokovic relativ belanglos, auch Federer wie so ein aalglatter Showman, der dann noch was Nettes sagt dazu. Tut mir leid, muss ich jetzt den Rundumschlag machen. Das war unwürdig. Die ganze Nummer, kurz Verabschiedung, Haggerty kommt. Ansonsten, man weiß nicht, soll er auf Spanisch reden, soll er auf Englisch reden, wird es übersetzt, wird es nicht übersetzt. Ein Moderator, irgendwie einer dieser jungen Moderatoren, die überhaupt nicht ahnen und nicht mal greifen konnten, was das in dem Moment war und meinten, sie müssen da jetzt eine besondere Geschichte draus machen und waren auch angespannt. Ein ganz grauenvoller Abschied, finde ich, der da nach Mitternacht sich zugetragen hat.
Bisschen natürlich auch der Situation geschuldet, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, aber man wusste ja wirklich nicht. Also Alcaraz, fand ich, hat ein überragendes Doppel gespielt übrigens. Ich finde es sehr schade, dass Alcaraz nicht öfter Doppel spielt. Beim Labour Cup haben wir gesehen, dass er das gut kann. Jetzt fand ich auch, dass er sehr gut gespielt hat. Aber es hätte ja durchaus sein können, dass Spanien das Doppel auch gewinnt und dass es dann am Freitag weitergegangen wäre gegen Deutschland. Also das war vielleicht auch noch schwierig. Und dann ist natürlich jetzt die Frage der Verantwortung. Es ist eine ITF-Veranstaltung. Oliver hat es ja gesagt, David Haggerty, der ITF-Präsident. Wenn man sagt, nicht ganz unumstritten, dann bildet man die Realität, glaube ich, nicht richtig ab. Aber egal, das ist seine Veranstaltung. Also ich frage mich halt auch, in wessen Verantwortung fällt denn hier etwas Würdiges? War es die Aufgabe der ITF? War es die Aufgabe des spanischen Tennisverbandes? Keine Ahnung, inwieweit der überhaupt involviert war.
Ja, Feliciano López ist Turnierdirektor, ne? Das wäre ja nun das Einfachste gewesen. Das kann ja nicht sein, dass da keine Absprachen stattfinden, sei mal nicht böse.
Ja, ja, aber es hat ausgesehen, als ob. Es hat ausgesehen, als ob alle dann doch ein bisschen überrascht wären. Hoppla, die Karriere geht da zu Ende. Schauen wir mal, was wir auf die Schnelle zusammenkriegen.
Das war halt. Nee, ich finde nicht, dass es ausgesehen, also Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber mein Gefühl war nicht, dass es irgendwie, dass alle hoppla, ach so, jetzt geht die Karriere zu Ende, sondern die wussten, irgendwann geht die Karriere zu Ende. Sie konnten sich darauf vorbereiten, dass dieses Turnier das letzte sein wird, wann immer er spielt oder nicht spielt. Also ist doch wurscht, wann es stattfindet. Es ist doch klar, dass man so eine Zeremonie anders plant. Und deswegen fand ich das, also die ganze Nummer, wirklich bitter. Also es hat mir richtig leid getan, wie er selbst versucht hat, da eine Tiefe reinzubringen, wie er gemerkt hat, irgendwie, das ist alles nicht so gut gewesen. Und fand ich ganz, ganz tragischen Abschluss. Ganz tragischen Abschluss.
Was ich schön fand, ist, dass er bei der Hymne fast geweint hätte. Weil ich habe fast mitgeweint zu Hause, Andi. Fast.
Ja, ich finde es genug gesagt jetzt, über das können wir nämlich nicht mehr ändern.
Ja, das
wollen,
ist
wir uns, wollen wir uns der Karriere des Rafa zuwenden, vielleicht auch was daran nachhaltig nicht nur andere Generationen inspiriert, sondern im Gedächtnis bleiben kann. Das wäre meine Frage an euch zunächst einmal.
Naja, wenn das jetzt nicht 4 Stunden dauert, dann gerne. Fang du bitte an.
Ich mit meiner eigenen Frage.
Nein, du kannst gerne deine eigene Frage mal beantworten. Was für dich herausragend war, abgesehen natürlich von den Statistiken, die wir alle lesen können, aber was hätten kommende Generationen, die Rafa nie gesehen haben, was würde man über Rafael Nadal erzählen müssen? Zwingend aus deiner Sicht, Andi. Wenn man nur jetzt die Rekorde sieht, alles klar. 14 Mal French Open, 23 Grand Slam Titel, yada, yada, yada. Aber, oder 22, was sind die Soft Facts, die man wissen muss?
Naja, da müsste man nachlesen. Also ich überspringe jetzt nicht Generationen, die ihn nicht mehr kennen, sondern für die nähere Zukunft sehe ich schon, dass da sehr, sehr viel Positives passiert ist. Allein, wenn man einmal schaut, die Einstellung, die der jeden Tag auf den Platz gebracht hat, und ich habe Dutzende Trainings von ihm genau gesehen, und da war immer diese wahnsinnige Intensität, als ginge es dort tatsächlich um sein Leben, ja, und dieser unheimliche Fokus, alles andere auszublenden, draußen zu lassen. Mir haben manchmal die Sparringpartner leid getan, die er vor allem in Paris, also wenn es um Matchvorbereitung schon ging, dort weggeprügelt hat, aber mit einer derartigen, noch einmal, Intensität, Fokus, Einstellung, weil das ja etwas ist, was der täglich im Training, sei es auch nur in seiner eigenen Halle in Manacor, immer gemacht hat. Ja, und das hat er halt bis zum Schluss gemacht. Also da kann man schon sehr, sehr viel nehmen. Dann auch diese Klarheit, Struktur im Sinne von Dingen, die die Leute leider belächelt haben. Schauen wir uns seine Marotten an, schauen wir uns allein das Aufstellen der Flaschen an. Das ist alles, um sich selber im Moment zu halten, psychologisch. Also das sind so Dinge, die mich halt faszinieren. Und dann vor allem auch der Umgang mit den eigenen Emotionen. Da habe ich einmal mit ihm gesprochen drüber und er, der hat das, also ich glaube nicht, dass er das bewusst, dass er sich dessen bewusst war, wie gut er da eigentlich ist. Das war zu einer Zeit, als der Djokovic noch nicht wirklich ihn so fordern konnte. Und da war diese Überlegenheit eigentlich, da hast du dich ja gefragt, ob das jetzt Jahrzehnte dauert und wie fad es werden wird, dass keiner. Und auf Sand ist es dann eigentlich eh so geblieben, muss man sagen. Aber einfach dieses immer den Glauben bis zum Schluss aufrecht zu erhalten und auch vor dem Djokovic zu zeigen, dass es möglich ist, sein bestes Tennis abzurufen in diesen Situationen, ja, wo es eben eng wird, wo der andere dann weg ist. Das bedingt aber alles, dass man ihn gesehen hat. Also so weit philosophisch, wenn man ihn nicht mehr kennt, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Da ist für mich der Eindruck der Karriere noch zu unmittelbar. Ja. Aber das sind Dinge, wo ich mir denke, kann sich jeder was davon abschneiden, ja, und einfach dieses ja, Wettkämpfer sein, der Wettkämpfer Rafael Nadal, der dort wie ein Krieger ist, und das ist wiederum was ich jetzt vielleicht noch einmal sagen möchte, da hätte jeder die Gelegenheit, sich sozusagen eine Wettkampfrolle anzueignen, auch psychologisch, mental, wie möchte ich dort sein, wie möchte ich dort auftreten. Bei ihm war das ganz klar erkennbar, als privat eigentlich eher zurückhaltender Mensch und dieses outgoing, aggressive Fighten dort im wahrsten Sinn des Wortes wie ein Matador auf der anderen Seite am Platz. Also das ist was er wahrscheinlich unbewusst sich angeeignet hat, aber das ist dann doch eine Rolle, in die er geschlüpft ist und in die man auch schlüpfen kann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
Was mir getaugt hat, auch immer an Nadal, abgesehen davon, diese Präsenz. Also wenn der reingekommen ist, der hat den Raum halt ausgeführt, und wenn dieser Raum der Chatrier in Roland Garros war, dann war es halt ein großer Raum, aber der kommt da rein und der hat das diktiert, wirklich mit seiner Aura. Aber was mir halt auch getaugt hat, wenn ich Turnierveranstalter gewesen wäre, jetzt keines von den größeren Turnieren, was eben ein absolutes Anliegen ist, aber auch ein kleineres Turnier, wo du für viel Geld Rafael Nadal einkaufst, lass es Hamburg sein, da hat er auch ein, zwei Mal gespielt, aber da wusste man, der kommt dort nicht hin und spielt einfach, damit das Raster voll ist, sondern wenn er kommt, wenn er zusagt, dann spielt er wirklich so, als ob es ein Grand-Slam-Turnier wäre. Und diese Einstellung, die finde ich einmalig für jemanden, der so weit oben steht. Weil Federer hat auch mal Turniere gespielt, die ihm nicht so getaugt haben. Djokovic in Wien 2021 war es, wo er dann gegen Sonego verloren hat, weil es ihm komplett wurscht war, weil schon klar war, dass er die Nummer 1 haben wird am Ende des Jahres. So was ist bei Nadal nie vorgekommen, nicht in meiner Erinnerung. Und das habe ich schon auch immer. Diese professionelle Einstellung allen gegenüber, diese Verantwortung quasi auch, dem Turnier gegenüber, den Fans gegenüber, das habe ich maximal beeindruckend gefunden. Oliver.
Na, die Frage ist ja, die du stellst nach dem Vermächtnis letztlich eines Rafael Nadal. Und ich finde, die hat er relativ gut auf einen ganz guten Nenner zusammengefasst. Die Art und Weise, wie ich in Erinnerung bleiben will, ist als eine gute Person aus einem kleinen Dorf auf Mallorca. Dahinter steht doch, jeder kann es schaffen. Weil Nadal war ja jetzt in dem Sinn nicht der Talentierteste. Also man kann sagen, er hatte diesen Kampf, diese Lust, dieses Interesse daran an Tennis, diese Lust daran, sich zu schinden. Er hat von Anfang an aber vor allen Dingen einen gehabt, er hat einen super Lehrmeister gehabt, der ihm von Anfang an auch das Leben erklärt hat, der letztlich ihn begleitet hat in allem, in dem heute viele eben nicht mehr begleitet werden. Sowas wie Rublev wäre bei Nadal unmöglich. Das hat mit Nadal selbst zu tun, das hat damit zu tun, wo er herkommt, aber es hat auch damit zu tun, wie Onkel Toni mit ihn das Leben gelernt hat, ihm klargemacht hat, wo sind Grenzen, was möchte er nicht sehen. Thema Schläger werfen, Schläger zerdeppern und solche Nummern. Diese Art von jederzeit eben den Stil wahren, so möchte ich es nennen, das ist etwas Einzigartiges. Auch das bleibt für mich bei Nadal, neben seiner Sportlichkeit auch den Gegnern gegenüber. Nie Ausreden suchend. Akzeptieren, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Akzeptieren, dass ein anderer mal an einem Tag, selten war es der Fall, stärker war. Und dann aber wirklich daraus auch wieder was Neues, sich selber zu erarbeiten, wieder eine neue Kraft zu ziehen. Und trotzdem aber ist es die Geschichte so ein bisschen, also in den USA würde man sagen, die Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, jetzt übertragen gesagt, ist es schon dieses, ich komme aus einem kleinen Dorf, ich hatte ein Ziel, ich hatte eine Idee, ich wollte das, ich habe alles dafür getan und ich habe allen gezeigt, dass mit harter Arbeit eben und mit Leidenschaft, Dedication, dass das möglich ist. Denn eins ist auch klar, er hat eine Art von Tennis geprägt, die natürlich, sagen wir mal, in einer Weise körperbelastend gewesen ist, wie es vielleicht zuvor selten in dieser physischen Intensität Spieler gezeigt haben. Man kann Muster erwähnen zum Beispiel.
Connors vielleicht noch.
Ja, wobei ich finde schon in dieser extremen Brutalität des wirklich über die Beine Kommens, finde ich, ist es tatsächlich schon sehr stark. Muster, den ich da vor Augen habe, Connors in seiner leichten Fleichtfüßigkeit vielleicht, ja, da kam aber auch relativ viel mit einer Genialität versehen, auch bei ihm. Und ich sehe tatsächlich bei Nadal eben auch dieses zu zeigen, was man mit wirklich viel Arbeit tun kann, erreichen kann. Ob das aber ein Vorbild sein sollte, das ist wieder ein anderes Thema, weil das wissen wir alle. Es gab x Situationen, in denen man das Karriereende schon beschrieben hatte, in denen er nach schweren Verletzungen wieder in Grand-Slam-Turniere zurückgekommen ist. Er ist eigentlich, glaube ich, in seiner ganzen Karriere selten mal ein paar Monate in Folge ohne Verletzungen, ohne Schmerzen gewesen. Auch das ist natürlich die Geschichte Nadal. Und deswegen bleibt eine ganze Menge, aber nicht nur natürlich Vorbildliches, nicht nur, aber in überwiegender Weise schon.
Sehr
schön zusammengefasst. Bei euch beiden war sehr viel drinnen, was ihn genau kennzeichnet und was es trifft. Für mich ist auch das Wort Respekt ganz, ganz wichtig, und zwar von Kindheit an, das hat der Oliver jetzt schön herausgearbeitet, auch vor sich selber in erster Linie, aber auch vor dem Spiel, vor all dem, was er denn da macht. Und das ist natürlich auch ein Erziehungsprozess durch den Onkel, durch die Eltern, was auch immer. Und ich finde, dass das oft auf der Strecke bleibt, dass er selber nie wirklich so rebellisch war, also im Zuge eines Coachings oder so. Ich glaube, dass der sehr coachable war und dass das relativ easy ging. Ja. Aber das wundert mich ein bisschen, weil doch jeder Jugendliche so irgendwann einmal dann auf Ideen kommt oder vielleicht auch größenwahnsinnig wird. Das ist, finde ich, das Schönste, dass das nie bei ihm stattgefunden hat. Die Gründe dafür kenne ich nicht. Dann noch was der Oliver gesagt hat, möchte ich mit einer Zahl untermauern. Man hat bei Babolat Erhebungen gemacht, 1250 Rackets im Lauf seiner Karriere und kein einziges zerhackt. Also so etwas ist dann schon. So etwas ist dann schon vorbildhaft, finde ich. Und viel mehr fällt mir jetzt nicht ein. Auch das, was du gesagt hast, Jens, kann man nur unterschreiben. Die Frage ist natürlich, wie lang bleibt er in Erinnerung und was kann man wirklich davon, außer jetzt diese mentalen Geschichten, das hat er ja auch selber nie so erklären können. Das ist ja auch eine Gemeinsamkeit all dieser Champions, dass das ja für sie normal ist, was sie machen, und für alle anderen aber eben nicht.
Ja, ich glaube, was wirklich da sehr wichtig ist, nochmal genauer zu betrachten, jetzt nicht unbedingt in dieser Sendung, aber ganz generell ist schon, dass er wirklich eine Rolle eingenommen hat, wie du gesagt hast, Andi, weil er ja wirklich ein ganz zurückhaltender, er ist dieser Junge aus dem kleinen Dorf auf Mallorca. Er sagt das nicht einfach nur so. Der sagt das ja nicht am Ende einer langen Karriere da auf dem Platz stehend, weil er denkt, jetzt muss ich irgendwie was Besonderes sagen, weil das ist auch Nadal. Er hat nie irgendetwas im Sinne von Selbstmarketing betrieben. ist mein Eindruck jedenfalls gewesen. Er hatte es nicht nötig. Er hat es aber auch nicht, er wollte es auch nicht. Es hätte ihn auch eher gestört wahrscheinlich. Er wollte einfach nur dieser Junge sein, der zu einem Mann wird, der eben seine Karriere und damit aber wirklich diesen Traum sich verwirklicht. Einen Traum, der eben nicht mit einem kleinen Handschlag und einem kleinen Schnipsen kommen die Sterne vom Himmel, sondern nee, der musste er sich diese Sterne erarbeiten, um sie vom Himmel zu holen. Und ich denke immer bei ihm an Per Aspera ad Astra, also das ist eigentlich der wenigen Dinge, die ich aus dem Lateinunterricht mir behalten habe. Aber es ist wirklich so, dieses Vorbildliche, du musst etwas tun für deine Ziele. Es wird dir nicht in den Schoß gelegt. Es ist nicht so, dass die Dinge sich immer positiv entwickeln. Dir fällt nicht alles zu. Und er hat dabei aber nie sich selbst verloren. Und ich denke, es ist ganz stark der Onkel, ganz stark die Menschen in seinem Umfeld. Erinnert euch daran, wie die damalige Scheidungsgeschichte und auch diese riesen privaten Probleme, die es im Umfeld mit seinen Eltern gab, zur Wimbledon-Zeit damals, ich kann nicht mehr sagen, wie viele Jahre es her ist. Es müssen etwa so 10, 12, na, vielleicht sogar länger Jahre her sein. Und wie er da Probleme selbst auch hatte. Also man hat ihm angemerkt, er brauchte diesen sehr festen, inneren, kleinen Circle. Und wenn das nicht funktioniert hat, war er eben genau das. Er war kein übertrieben Selbstbewusster, der immer Lösungen für sich gefunden hat, sondern er war, weil ich das Wort authentisch nicht mag, weil es überstrapaziert wird, kann ich sagen, ja, man könnte es so sagen, aber ich finde vor allen Dingen, er war zu sich ehrlich. Gar nicht authentisch für die Umwelt, für Außenwelt, sondern er war zu sich selbst, war er ehrlich. Er hat gespürt, was er gespürt hat, nicht gespürt, was er nicht gespürt hat. Er war immer so, wie er sich in dem Moment auch gefühlt hat. Und er hat nie eine Show gemacht. Und das finde ich also auch eine Art von Vermächtnis, wenn auch schwierig in der heutigen Zeit, denke ich, umsetzbar.
Gut, Haken dran an die fantastische Karriere von Rafael Nadal. Es haben sich aber doch noch ein, zwei sportliche Dinge auch ereignet in dieser Woche. Die Italienerinnen zunächst und dann die italienischen Männer haben jeweils den Titel gewonnen, ob man das Format jetzt mag oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber Fakt ist einfach, auch da, wenn man in 20 Jahren dann mal die Liste der Davis Cup bzw. Billie Jean King Cup Sieger und Siegerinnen durchgeht, steht da halt im Jahr 2024 Italien. Ich hatte, Oliver, Frauentennis ist ja auch eine Domäne von dir, ich hatte bei den Frauen eher die Polinnen auf dem Zettel, weil ich mir dachte, okay, Świątek muss ihre drei Einzel gewinnen, hat sie dann auch gemacht, hat sich unheimlich schwer getan bei allen drei Matches. Ich dachte aber auch, dass sie stark genug ist, dann das Doppel noch zu gewinnen. Dann sind es ja doch die Italienerinnen geworden. Aber ich fand das ganze Setup ein bisschen komisch, weil ich mir gedacht habe am Dienstag, okay, was ist, wenn die nicht fertig werden mit dem Billie Jean King Cup, müssen dann die Männer nach hinten verschoben werden, bis ich dann draufgekommen bin, die spielen in einer anderen Halle. Also wirklich, ja. ich wusste bis Dienstag nicht. Und ich dachte mir schon, das schaut doch so anders aus, das schaut doch viel kleiner aus. Also ich weiß nicht, fehlt es da ein bisschen an der Wertschätzung durch die ITF? Hast du abschließende Worte auch zum Billie Jean King Cup, Oliver?
Nicht viele, weil ich mich hauptsächlich um den Davis Cup gekümmert habe und ich die Zusammenlegung von Billie Jean King Cup und Davis Cup für völlig unpassend halte. Und einfach mal wirklich, also das ist jetzt ein Thema für sich, aber was die ITF da veranstaltet, manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und zu Świątek habe ich sowieso relativ wenig zu sagen, außer dass sie es halt, dass sie einfach, ich glaube, dass das Damentennis generell derzeit wirklich, was soll ich sagen, es ist krank, es ist ein krankes System teilweise. Ich habe den Eindruck, die meisten haben mit sich selbst vor allen Dingen zu tun. Trainerwechsel, die absurd sind. Also das wäre eine eigene Sendung für sich und damit belasse ich es auch. Gratulation an die Italienerinnen, finde ich toll, denn die haben letztlich gezeigt, wie man mit einer Mischung aus Lockerheit im richtigen Moment, dem das Gefühl mitnehmen, das auf sie übertragen wird und das sie selbst übertragen, dazu diese unglaubliche Lust darauf, dieses Turnier wieder eben auch mal wieder zu gewinnen. Also dieser wahnsinnige Wille, aber eben auch gepaart mit einer Emotionalität, mit Feuer, mit Begeisterung, mit allem, was an Gefühlen dazugehört, positiv wie negativ. Das ist mir 100-mal lieber als alles, was an Technischem von anderen zum Teil präsentiert wird. Und dass Frau Świątek sowieso Probleme hat, darüber muss ich, glaube ich, nicht nochmal sprechen. Das habe ich schon oft genug gesagt.
Da stimme ich gerne zu. Also es ist manchmal, tut es fast weh, ihr zuzuschauen, wie wenig Spaß sie an ihrem Tennis hat. Das, ob das allerdings das größte Problem ist, weiß ich nicht. Jannik Sinner hat bei den ATP-Finals in keinem Satz mehr als 4 Spiele abgegeben. Er hat beim Davis-Cup-Finale bis zum Spiel gegen Thaler und Kriegsbohr, es war fast Majestätsbeleidigung dann, dass Kriegsbohr im ersten Satz das Tiebreak erreicht hat. Sinner hat trotzdem in 2 Sätzen gewonnen. Filippo Volandri hat im ersten Spiel, Andy, gegen die Argentinier, hat er gesagt zu Vavasore und Bolelli, schön, dass ihr da seid, aber ich lasse euch nicht spielen. Da lassen wir doch lieber Sinner Berrettini spielen. Im Nachhinein betrachtet, alles richtig gemacht. Es ist nicht mehr der Davis Cup, wie er früher war, aber ich gestehe offen, ich habe mir fast alles angeschaut und keine Ahnung, wo die Fans hergekommen sind, aber ich fand das eigentlich gute Tennisunterhaltung, Andi. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch?
Eine sehr lange Frage dann am Ende doch noch. Aber ich gehe noch einmal auf die Damen zurück, was mir auch wichtig ist. Und ich dazu noch keine Gelegenheit hatte.
Ach so, also, ja, bitte.
Ich finde das super. Also in dieser Teamkonstellation, was dort passiert ist, auch mit der alternden Frau Errani im Doppel und mit diesem Spirit, der dort vorhanden ist. Paolini möchte ich positiv erwähnen, sicherlich keine Hardcourt-Spezialistin, überhaupt nicht in der Halle. Und die Namen anderer, die da im Einsatz waren und mich auch überrascht haben, habe ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm. Aber ich glaube schon, dass jetzt Italien als Nation, die müssen was richtig gemacht haben oder auch richtig machen, weil die ja wie die Schwammeln auch bei den Herren nachkommen und dann auch von Volandri erwähnt wurde. Die jetzt nicht dabei waren, haben eigentlich auch den Grundstein gelegt, dass die ganze Nation da in diesem Viertelfinale ist. Ansonsten sehe ich es, ich habe deinen Artikel gelesen, also ich sehe jetzt schon auf längere Jahre die als große Favoriten, freue mich sehr über den Berrettini, ja, den ich gegenüber Sinner herausheben möchte. Der hat alle 6 seiner Partien gewonnen. Und wenn man weiß, wie lang der auch gebraucht hat, dass er wieder den Anschluss findet und wie er dann dort aufgetreten ist, auch im Doppel, auch immer wieder Vertrauen in diese von allen Experten der Welt doch fragwürdig bezeichnete Rückhand. Das, also mir hat das sehr, sehr imponiert, der Berrettini. Und der Sinner war mir sowieso klar, dass der dort gegen niemanden verliert. Also die Zukunft werden wir sehen. Ich kann mir nur vorstellen, gut, bei diesem Format kann immer was passieren. Das haben wir eh gesehen. Also da kann dann auch mal doppelt verloren gehen. Aber das ist das, was ich halt schade finde, dass man das kastriert hat, bewusst. Ja, keine 4 Einzel mehr an der Doppel. Und von diesen 5 Sets von mir aus ist man auch weggegangen von diesen möglichen. Aber mir hat es dann auch leid getan, um das Ganze jetzt zu einem Schluss zu bringen, dass diese Elektrizität nicht mehr da ist, eines Auswärts- und eines Heimspiels im absoluten Finale, ist mir schon klar, kann nicht sein, weil diese 8 Nationen ja dort mehr oder weniger gezwungen am selben Ort spielen müssen. Aber früher, das wäre schon, das macht was aus, wenn die in Holland spielen und die ganzen Fans und so weiter. Also das ist das, was mir fehlt an der ganzen Geschichte. Schön für Italien, ich sage noch immer, es ist der ehemalige Kings Cup, der hier gewonnen wurde. Und da kann es teilweise im Doppel dann auch würfeln.
Im nächsten Jahr werden sie es ja ein bisschen umstellen, wird es in den Qualifiers wieder diese 3 Tage, diese 2-Tage-Regelung immerhin geben. Also 2 Einzel und dann am zweiten Tag Doppel und nochmal 2 Einzel. Natürlich nicht auf 3 Gewinnsätze. Das,
aber die Frage, entschuldige, wenn wir
nicht, nicht mehr haben.
Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, siehst du das eher wie der Jens, dass es da, oder ich weiß nicht, ob er so gesehen hat, aber er hat das in seinem Artikel schön aufgemacht und das in Frage gestellt, diese jahrelange Überlegenheit der Italiener, die sich abzeichnet oder nicht.
Achso, ich wollte ganz kurz einleiten, nur dass es trotzdem was für alle, die es vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, dass sich da nächstes Jahr eben etwas ändert.
Ja, Oliver, die Zwischengruppe, also die Zwischenrunde ändert sich. Die Qualifiers. Ja, also das, was jetzt diese Gruppenphase im September war, gibt es im nächsten Jahr nicht mehr. Hin-, Auswärts- und Heimspiel, zu, gleich zu Beginn hatten wir ja schon, da waren die Deutschen in diesem Jahr in Ungarn. Aber ja, das im September, du hast Deutschland in China gegen die Slowakei, USA und ich, Chile ja, spielt, das gibt es nicht mehr.
Ja. Ja, und das im Übrigen ist auch, ja, jetzt habt ihr mich ein bisschen aus, tatsächlich, aus dem, nee, das macht ja gar nichts, ich bin jetzt gerade, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte gerade was anderes im Kopf, aber jetzt, jetzt habt ihr also Double Fire, aber kein Problem, ich gehe gerne auf alles ein. Also erstes Antwort auf Andy, ich glaube nicht, dass die Italiener auf Jahre hin unbesiegbar sind, denn es ist, also A, ist das Thema Sinner noch nicht ungeklärt. Tut mir ehrlich leid, dass ich das noch ansprechen muss. Wir tun so, als ob alles schon irgendwie in, vorbei wäre. Dass die, die Problematik, weiß ich nicht, was da jetzt noch kommt, aber auf jeden Fall ist ja da noch was anhängig, zumindest. Berrettini war außerdem, finde ich, in dem Doppel besser als Sinner gegen die Argentinier. Ohne Berrettini wäre Italien gar nicht weitergekommen, aus meiner Sicht. Da kann der Sinner ja noch so schön im, im Einzel gespielt haben, aber was Berrettini in dem Doppel gespielt hat, war sensationell. Und es ist, glaube ich, da, wenn es dann aufs Doppel geht, wenn sich alles kapriziert auf ein Doppel entscheidend, dann, dann haben wir genügend Nationen, die in einem Doppel auch gegen Italien gewinnen können. Also es wird immer eng sein wahrscheinlich, aber ich sehe diese Dominanz auf Jahre nicht, aufgrund auch der, des Modus. Und darüber hinaus, ja, zum, zu dieser Veranstaltung ganz grundsätzlich, Malaga hat sich da, denke ich, dahingehend bewährt, dass natürlich in diesem Jahr diese Spanien-Thematik eine große war, diese Nadal-Thematik. Das war deswegen gut für Deutschland und die Niederlande, weil die Halle gut gefüllt war, weil die meisten schon ihre Tickets gekauft hatten. Aber was ganz interessant war, ich habe das ja kommentiert, mich vorher erkundigt auf beiden Seiten, es war echt schwer für Leute noch kurzfristig an Tickets ranzukommen. Obwohl dann natürlich viele auch zum Teil gar nicht erst erschienen sind, der Spanier, und haben dann die Tickets noch, glaube ich, draußen vor der Halle versucht zu verkaufen. Also so gesehen ist natürlich ein bisschen gegen den Strich gegangen, der Veranstalter, aber eigentlich auch, auch ganz nice irgendwie. Also Spanien war nicht da, aber die Spanier, die da waren, die spanischen Fans, fand ich schon stark, die haben auch Spaß gehabt an Deutschland gegen Niederlande.
Ich bin ein alter Einwerfer, darum frage ich jetzt den Jens, wie es gemeint war. Du hast das Thema ja nur aufgemacht in deinem Artikel. Was ist deine persönliche Meinung?
Nein, ich meine, dass in diesem Format kann Italien auch das Doppel verlieren. Also das, deswegen meine ich ja, die können noch so gute Spieler haben, aber wenn jemand wie der Musetti, der ja eigentlich von der Rangliste her gut dasteht, dann so schwach spielt wie gegen Cerundolo, dann steht es noch am Einzel 1-1. Und ich sage, dann kann man das Doppel verlieren. Und das wäre im alten Format mit zwei Einzeln, einem Doppel, noch zwei Einzeln, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Es ist ja immer so, ja, in einer Best-of-Seven-Serie setzt sich wahrscheinlicher das Team durch, als wenn es nur eine Best-of-Three-Serie ist, wo man vielleicht ein bisschen auch mal mit einem Spielglück eine Partie gewinnen kann. So habe ich es gemeint. Also in, wenn das im alten Format, glaube ich, dass die Dichte der Italiener, aber da muss man natürlich auch sagen, die Amerikaner haben auch ein Team, das jetzt natürlich, Fritz kann gegen Sinner im Moment nicht gewinnen, aber Shelton und Paul stehen in der Rangliste vor Musetti. Also da glaube ich dann schon, dass also USA gegen Italien in einem im alten Format, meinetwegen natürlich Best of Three, wenn gespielt wird, aber also von den Sätzen her, aber zwei Einzel, dann ein Doppel, dann noch zwei Einzel, bin ich mir nicht sicher. Und dass da nicht dann, es widersprechen mir fast ein bisschen selbst, aber ich meine nur, dass in diesem Format jetzt, wo so kurz gehalten wird in dieser Woche, wenn der die Nummer 2 von Italien verliert, dann hätte Italien auch rausfliegen können gegen Argentinien.
Ja? Aber das habe ich ja gerade gesagt, dass das ja, Doppel ja, wirklich eher von Berrettini gewonnen wurde, ja, ja, als von Berrettini ja, und Sinner. Ne? Also ich meine, das interessant ist nur, entschuldige Andi, nur eins, nur es ist ja interessant, dass genau diese, dieses auf dieses Doppelzielen, wie man es in der Runde davor gehabt hat, dass immer das Doppel letztlich das entscheidende Match ist. Das ist ja interessant, dass das in einigen in dieser Woche gar nicht der Fall war. Wenn du die Deutschen nimmst zum Beispiel, die haben gar nicht Doppel gespielt. Weder im Positiven noch im Negativen konnten die also irgendwie da ihre Leistung zeigen oder am Ende wegen des Doppels ausscheiden oder wegen des Doppels weiterkommen. Ich hätte irre gerne dieses Match gesehen mit Kolow und Van der Sandskulp gegen unsere beiden Deutschen, gegen Kravitz und Pütz. Aber es kam ja nicht dazu.
So. Jetzt wollte ich hineinfragen, weil ich ja als Österreicher das auch aus Zeitgründen nicht so gut verfolgt habe, wie vor allem der Oliver, glaube ich, und du, Jens, sicherlich auch, aber schön für Deutschland oder überwiegt doch, der große, große Wermutstropfen, welche Chance man da ausgelassen hat.
Naja, natürlich, weil Daniel Altmaier gegen Van de Zandschulp das Spiel eigentlich verloren hat, kommt dann mit einem unglaublichen Comeback zurück. Also bei 4-6 war es, glaube ich, im Tiebreak vom zweiten Satz, spielt er eine Rückhand, die er davor und danach in seinem Tennisleben wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Gewinnt diesen Satz und du merkst, Van de Zandschulp nervelt vor sich hin. Und der Daniel kann das aber irgendwie nicht ausnutzen. So, und dann, okay, Struff gegen
Fünf Kriegs. Matchbälle im Tiebreak abgewehrt.
Ja, ja, und da denkst du, okay, es muss das Momentum, muss jetzt bei Altmaier sein. War es aber dann nicht. So, und naja, aber die größere Frage ist halt einfach, es haben alle Nationen, bis auf die Kanadier, aber da war die Nummer 1 verletzt, es haben alle Nationen ihren besten Spieler aufgeboten. Und das ist natürlich das gute Recht von Zverev, der die meisten Matches auf der ATP-Tour gespielt hat, zu sagen, das Format interessiert mich nicht, ich brauche Urlaub. Ja, aber dann kann ich es halt auch nicht gewinnen, was wäre vielleicht wurscht ist. Aber das geht halt dann nicht, ja, weil wenn man einen Spieler hat wie Sinner bei den Spaniern, dann vielleicht auch Alcaraz. Irgendwann ist dann halt einfach Sense. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, finde ich, ohne es zu werten. Aber die Amerikaner kommen mit Fritz, die Spanier mit Alcaraz, die Italiener mit Sinner und so weiter und so fort. De Minaur, dem es nicht gut gegangen ist, auch bei den ATP-Finals, da hat man gemerkt, er ist noch nicht so, wie er immer war, ist kurzfristig dann auch noch nach Malaga gekommen. Und da muss ich halt sagen, okay, Halbfinale für Deutschland ist gut, aber wenn es dann gerade gegen die Niederlande, ich meine, ist ja völlig klar, wenn Zverev da dabei ist, dann sind sie sicher im Finale. Zverev hat ein gutes Head-to-Head gegen Sinner, hätte Sinner auch nicht so einfach gewonnen. Das hätte ich mir gern angeschaut. Und dann natürlich hätte ich mich gefragt, in meinem Krawitz und Pütz im Doppel, ich hätte sie auch gern gesehen, mit wie viel Schwung die gekommen sind.
Allerdings muss man sagen, ich weiß, was du meinst, aber so einfach kann man es jetzt auch nicht abtun, weil es mit Zverev und so weiter hätten wir sicherlich und Punkt, Punkt, Punkt. Nee.
Nicht wir, die Deutschen. Moment, ich bin Österreicher. Die Deutschen, sage ich in diesem Fall. Die Deutschen.
Ja, ist ja wurscht, ob wir oder nicht wir. Es ist ja wurscht. Also hätte Deutschland dann möglicherweise. Okay, nehmen wir es so. Dann also hätte Deutschland, weil wir reden ja über Deutschland, ich weiß nicht, ja. Wir reden ja über nichts anderes gerade, deswegen ist ja wurscht, ob wir oder nicht. Aber du hast recht, also der deutschsprachige Raum hätte wahrscheinlich Deutschland dann in der besseren Chance gesehen. Heißt aber nicht, dass wir dann nicht trotzdem ins Doppel hätten gehen müssen. Also Deutschland nicht hätte Doppel spielen müssen. Und auch da, so wie der Kohlhoff am Dienstag gespielt hat, war ja unglaublich, was der für ein Doppel gespielt hat. Auf der anderen Seite denke ich an vor 2 Jahren. Da hat Schapovalov das Doppel seines Lebens gespielt gegen Deutschland. Ja. Und man dachte, das gibt's ja gar nicht, was der für ein Tennis spielen kann. Also im Doppel ist auch bei hoher Qualität immer etwas möglich, auch für die Gegner gewesen. Also deswegen hätte ich es ja gerne gesehen. Und zum Thema Zverev kann ich nur eines sagen. Du sagst, du möchtest es nicht werten, aber eigentlich tust du es ja auch. Und es wäre ja auch läppisch, es nicht zu werten. Denn man kann ja dazu eine Meinung haben. Wenn ich deine Meinung richtig verstehe, die du so angedeutet hast, dann ist es deiner Meinung so, dass es schon zumindest eine Frage nötig wäre, warum nicht? Und die Antwort hat er ja gegeben. Und deswegen greife ich mal weiter und sage, es ist für mich eine Frage von Prioritäten.
Naja, klar. Warum spielt er denn United?
Naja, wir können gerne über diese Saison auch dahingehend mal sprechen, das an anderer Stelle gerne. Ich denke, Andi sieht das ähnlich. Ich möchte einfach nichts mehr hören von irgendwelchen Spielern über eine hohe Belastung, die während dieser Saison trotzdem noch Showturniere annehmen, möglicherweise noch in Saudi-Arabien spielen. Es ist ihr gutes Recht. Von denen will ich aber nichts hören. Ich will auch eigentlich von Zverev nichts hören zum Thema Belastung. Denn wenn ich entscheiden müsste, ob ich mit Deutschland den Davis Cup gewinnen möchte oder einen United Cup spiele, meine Entscheidung wäre immer der Davis Cup. Und das ist Struff. Der ist da, auch wenn er verletzt war vorher oder ist er krank, er ist da. Wawrinka war immer da für die Schweiz. Immer. Alle reden über Federer, aber Wawrinka hat die Schweiz gehalten, immer. Ihr erinnert euch, wie oft der angeschlagen, angereist ist, trotzdem gesagt hat, ich werde spielen. Struff, ich werde spielen. So, solche Leute braucht man.
Ja, genau. Und jetzt sind wir bei einem Thema, wo ich schon, also euch beide, wo ich es aber schon Zverev vorhalte. Warum halte ich es ihm vor? Weil das für ihn überhaupt nicht einmal ein Gedanke ist, dass es eine Ehre ist, sein Land zu vertreten. Mehr sage ich nicht.
Ja, Also ich das Gleiche, ich kann Oliver ja nur unterstützen. Warum spiele ich diesen Drecks United Cup? Sinner spielt vor den Australian Open kein Turnier, Medvedev auch nicht. Warum? Zverev sagt dann, ich muss ja, hat er bei den ATP-Finals gesagt, in der Pressekonferenz im deutschen Teil, ich muss ja schon am 17. Dezember nach Australien fliegen. Jetzt war er eh schon so schlecht aufgelegt, da habe ich ihn jetzt nicht zurückgefragt, warum müssen Sie das? Ja, Sie könnten auf den United Cup verzichten und erst 3 Wochen später hinfliegen, hätten wir auch länger Urlaub gehabt. Es ist ihm halt dieses Finalturnier nicht wichtig. Er spielt viel zu viele Turniere. Ja, ist mir schon klar, warum er in Hamburg spielt. Ja, erstens kriegt er viel Geld dafür und zweitens ist es sein Heimturnier. Aber Sinner hat halt auch einen schlaueren Terminkalender. Ob er jetzt immer verletzt war, wenn er gesagt hat, dass er verletzt ist. Man muss halt Prioritäten setzen. So, und die Davis Cup ist nicht seine Priorität, meinetwegen.
Was ist denn das nochmal, dieser Cup, der da in Berlin war? Ich weiß schon den Namen gar nicht mehr.
Der Lever Cup, der Lever Cup.
Ja, das meine ich ja. Spielst du einen Lever Cup oder spielst du oder spielst du Davis Cup? Weil darum geht es ja letztlich auch. Es geht ja auch um das, was in der Saison war, nicht um das, was kommt nur. Kann er sagen, okay, so früh im Dezember schon, ja, das stimmt, aber jetzt mal die reine Saisonplanung für dieses Jahr. Hast du doch so einen Lever Cup? Ich meine, der ist sowieso, was ist das bitte? Ja. Und dann muss ich auch überlegen, also ja, Struff war auch da, okay, aber das kann doch am Ende nicht der Grund dafür sein, dass ich zu wenig Zeit habe zu regenerieren, um im Davis Cup Final Eight zu sein. Das ist eine große Veranstaltung, die mag sich selber verzwergt haben, der Davis Cup natürlich. Ja, natürlich ist es nicht mehr dieser Davis Cup. Wir haben oft drüber gesprochen und ich habe immer schon gesagt, nenn es anders, dann habe ich damit kein Problem. Jetzt versucht man ein bisschen was wieder anzupassen. Das Finalturnier selber ist aber ein gutes. Das war auch im letzten Jahr so.
Ja, meine ich
auch. Das hat eine hohe Qualität. Das hat für mich manchmal mehr Qualität als zum Beispiel auch die Finals. So, also dann muss ich doch wissen, was ist mir wichtiger? Und da finde ich doch, wenn ich die Frage stelle, muss ich doch für mich den Davis Cup wichtiger finden. Das kann doch gar nichts anderes sein, oder, Andi?
Genau. Na, und für mich, es ist natürlich nicht mehr so, wie es früher einmal war. Und ich kenne die Verhältnisse nicht. Ja? Weil heutzutage muss sich ein Teamchef oder ein Land stellvertretend ja vor einem niederknien wie Zverev, dass der anscheinend überhaupt dort noch mitspielt. Ja? Früher hat man gesagt, okay, danke, du hast uns da im Stich gelassen, wir stellen dich nie mehr auf. Schießt man sich auch ins eigene Knie, ist mir schon klar. Aber ich sage, und das sage ich jetzt aus vollster Überzeugung, ich war auch mit ihm nicht immer alles rosa und eitel wonne, aber ich hebe den Jürgen Meltzer hervor, der ist verletzt gekommen. Da war immer, wenn Davis Cup ist, wie du sagst, eine persönliche Priorität da. Da ist das ganze Geld nicht einmal irgendein Gedanke, sondern ich spiele für Österreich, ich möchte diesem Team helfen. Und das war für mich immer schon auch ein Ziel. Und sowas sehe ich bei Zverev gar nicht. Das Zweite, was auch völlig logisch ist, was der Jens auch schon angeschnitten hat, ich glaube, da bist auch du mit dabei, Oliver, dass man natürlich ohne Zverev da jetzt, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht war, dass man überhaupt das Halbfinale erreicht hat. Anders gesagt, also ich glaube 30-40% größere Gewinnchancen mit Zverev auf jeden Fall.
Hat man sicher, aber es hätte ja auch ohne ihn fürs Finale reichen
können. Ja, natürlich.
Und es in so einem Finale, da bleibe ich dabei, also ein Struff, der Struff hat lange Zeit den Kriegsbohr im Griff gehabt. Am Ende ist es doch wieder die Frage, wo ist dieser letzte Kick als Wettbewerber? Also die haben Bock darauf. Ich finde, sie haben sich beide wieder gut präsentiert. Ich fand es toll, dass auch die in China, sage ich mal, all das in Kauf genommen haben für ihr Land, in Shanghai nach den US Open da zu sein, anzutreten, dass die auch letztlich damit belohnt worden sind, auch in Malaga spielen zu können. Das fand ich war das Positive an der Absage von Zverev.
Ja, Oliver, Vorsicht, Oliver, in Shanghai haben gespielt Jannik Hanfmann und Maxi Matera. Da war Altmaier nicht dabei und Struff auch nicht.
Naja, aber gut, der war verletzt und Altmaier hatte eine andere Planung.
Naja, gut, aber die beiden sind...
Und war verletzt.
Jannik war dabei zwar, jetzt in Malaga, aber hat nicht gespielt. Also das
gut. Aber Pütz-Krawitz hätten zum Beispiel auch zu zucken wieder gespielt. Also dann lass es mich halt so, zumindest die Hälfte derer. Also dann ist es halt so. Aber auf jeden Fall ist es am Ende ist es doch wirklich dieses, auch was Andi gesagt hat und du ja auch, die Begeisterung für sein Land alles zu geben. erfordert einfach auch so ein Wettbewerbsgehen über sich hinaus. Und zwar, das ist das, was Italien so stark gemacht hat bei den Frauen. Übrigens, immer wenn Italien bei den Frauen stark war, war es genau das. Dieses wirklich für das Land spielen. Für jede Einzelne, für das Land. Zu Pennetta-Zeiten war das so. Es war immer eine besondere Atmosphäre, weil sie den Menschen, den Tennisfans was geben wollten. Und das, da fehlt mir einfach bei dem einen oder anderen einfach so diese Lust darauf, wenn wir über Zverev sprechen. Ja, natürlich sind die Chancen dann größer. Trotzdem muss so ein Doppel auch erstmal gewinnen. Also dieser Davis Cup ist wahrscheinlich so leicht zu gewinnen wie selten früher. Also ist nicht mehr zu vergleichen mit den 3 Jahren, in denen wir den Davis Cup gewonnen haben unter den damaligen Bedingungen. Das war unglaublich, auch aufgrund des Modus natürlich. Aber dann muss ich auch den Bock drauf haben. Und das hat mir gefehlt. Fand ich schade. Fand ich einfach schade.
Was für ein schönes Ende, dass Oliver Fasnacht jetzt auch noch Flavia Pennetta erwähnt, die mir während der ATP-Finals in Turin in den Katakomben dreimal über den Weg gelaufen ist. Wir haben uns freundlich
ein Küsschen gegeben.
Nein, wir
so, wir so begann die Geschichte.
Wir haben uns freundlich gegrüßt. Sie hat natürlich keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe eine ziemlich große Ahnung, wer sie ist. Ich hätte sie sofort nach Fabio von Ihnen natürlich gefragt, der jetzt am Sonntag den unglaublichen Lukas Neumeier in Montemar im Finale eines Challengers besiegt hat. Das sind einfach Geschichten, die nur der Tennissport schreibt. Gracias.
Ich glaube schon, dass der Fognini auf dich ein bisschen eifersüchtig ist.
Wahrscheinlich, ja. Also hoffentlich hat es ihm nicht erzählt, dass wir zweimal Hello zueinander gesagt haben.
Wahnsinn.
Hello.
Du hast Hello zu ihr gesagt.
Ich habe Hello zu Flavia Pennetta gesagt, ja.
Das ist der Wahnsinn.
Und seitdem habe ich nicht mehr ruhig geschlafen.
Laufen können, ja.
Ich glaube, sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, aus.
Das genau. Zum Glück war Fabio in Montemar, dass er dieses Drama nur aus der Ferne mitbekommen. Danke Oliver, danke Andi, das war's. Unser heutiger Abschluss der Tennissaison 2024.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.